und euch hoffentlich ganz tief im Herzen berühren zu können. Eine ganz kleine Sekunde, ich brauche ungefähr eine Minute, um das zu machen. Oh, Krishna. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe mich total verloren in Telefonaten. Und sofort, jetzt müssen wir mal hier sehen. Bhakti, you have to please find... oder Gaurav Shiromani, willst du das vielleicht finden? Ja, ich muss in der, eben weil du, he knows German, you don't know. 1. Kanto, 6. Kapitel, Text, 23, bitte. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Ja, genau. Aber den muss ich in erreichbarer Nähe haben, weil der gehört zu meiner Sammlung.
Ach so, das ist da.
Ja. Maybe you can put them where your things are. And then. So, gut. Ich bin fertig. Darf ich ganz kurz noch ein paar Karatals haben, dass wir gerade Jayarada Madhava singen können? Toll, euch alle zu sehen. Agastya, du bist mit deiner Vedanga noch da? Die sind ideal. Danke. Punya bihari Jaya Radha Madhava Punya bihari Pidana Vallava Vidi Vadadhari Pidana Vallava Vidi Vadadhari Yasoda nandana vraja jana randana Yasoda nandana vraja jana randana Tira vanachari Yamuna tira vanachari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Thank you.
Naya soda dula. Giri varadhari kopa. Naya soda dula. Giri Yasodatula Nirivaradhari Gopa 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 Gopal, Gopal, Indaya Nandaya Sora Kula Girivaradhari Gopal Nandaya Sora Dula Girivaradhari Gopal Gopal, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Gita Gita Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhu Para Jaya Prabhu Para Jaya Prabhu Para Prabhu Para Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Krishna Hare Krishna
Ja, ja. Gut. Hm. Ja, das ist der beste Zeitpunkt. So, ich sehe, Malati, du bist diesmal unsere talentierte Übersetzerin. Gut, dann sage ich vielleicht ganz kurz noch an those of you who require a translation from German into English, please go to our talented Malati on her translator share. Gut, ich möchte heute ganz kurz über ein Thema sprechen, welches von dem ich glaube, dass es sehr wichtig ist für Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, ob es nun der Weg des Krishna-Bewusstseins ist oder ein anderer Weg. Es geht eigentlich letztendlich darum, den Geist zu absorbieren, den Geist zu vertiefen. Und wenn man den spirituellen Weg gewählt hat, ist es immer wichtig zu verstehen, man hat einen inneren Weg gewählt, der nach innen geht. Und ein innerer Weg bedeutet immer, dass das Herz oder der Geist transformiert oder verändert wird und sich dann letztendlich versenken und vertiefen kann. Und in meiner Vorlesung versuche ich, das ein bisschen zu beleuchten, dieses Thema, und euch dann vielleicht auch ein paar praktische Hinweise zu geben aus der Tradition, wie das zu machen ist. Ich glaube, jeder, der hier heute hergefunden hat, weiß, dass, sagen wir mal, die eigentliche Herausforderung in seinem Leben nicht darin besteht, äußere Umstände zu verändern. Es geht vielmehr darum, innere Umstände zu verändern. Wir alle wissen, wenn unser Geist beruhigt und ruhig ist, dann können wir sehr leicht uns ins Krishna-Bewusstsein vertiefen oder ein spirituelles Leben führen. Wenn aber unser Geist aufgewühlt ist, macht es eigentlich gar nichts aus, dass wir im Tempel leben zum Beispiel oder in einer spirituellen Bewegung uns aufhalten oder vielleicht auch spirituelles Wissen haben. Wenn unser Geist aufgewühlt ist, dann kommen wir in diesem Augenblick nicht an an den Reichtum des spirituellen Lebens heran. Deswegen heißt es so schön, es ist besser, außerhalb des Tempels zu leben und an den Tempel zu denken, als innerhalb des Tempels zu leben und ganz und gar mit außerhalb Gedanken vertieft beschäftigt zu sein. Das ist, glaube ich, ein Allgemeinplatz. Gut, ich fange von diesem Allgemeinplatz an, meine Vorlesung zu geben. Ich möchte aber vorher noch die entscheidenden Mantren sprechen. Bitte wiederholt mit mir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass ein Mensch, der es geschafft hat, den Geist zu besänftigen und zu beruhigen, ein Mensch, dessen Gedanken also zur Ruhe gekommen sind, die Überseele erreicht hat, Krishna im Herzen erreicht hat. Wenn die Wogen des Geistes, die immer aufgepeitscht werden in der materiellen Welt, besonders durch Sorgen, durch Pläne, durch vielleicht Agitation, wenn die zur Ruhe gekommen sind, dann kann man eigentlich sich selber und Gott im Herzen erkennen. Davon spricht Krishna in der Bhagavad Gita sehr, sehr schön. Sehr oft ist es so, wenn unser Bewusstsein unser Bewusstsein lässt sich mit einem See verglichen, sagen wir. Wenn das ruhig ist, kann man an den Boden des Sees schauen und dort drin vielleicht ein Juwel aufleuchten sehen, was sich da am Boden des Sees befindet. Wenn das Bewusstsein aber unruhig ist, wenn Wellen darauf sind, Wogen sind, dann kann man nicht das Juwel am Boden erkennen. Und so geht es eben auch mit dem in unserem Leben. Wenn unser Gedanken und unser Geist aufgewühlt ist, ist es nicht möglich, selbst wenn wir spirituelles Wissen haben oder vielleicht sogar spirituelle Einweihungen besitzen, glücklich und zur Ruhe zu kommen. Das ist nicht möglich. Meistens ist es so, wenn das Bewusstsein aufgewühlt ist, nimmt man das nicht wahr. Um uns zu zeigen, dass wir jedoch nicht so weitermachen können, tut sich das Aufgewühltsein dann auf eine andere Ebene verlagern, auf der wir wahrscheinlich ein bisschen hellhöriger werden. Wenn das Bewusstsein aufgewühlt ist und wir noch nichts dagegen unternehmen, geht die erste Signalglocke los. Das heißt, unsere Emotionen sind aufgewühlt und unruhig. Wir fühlen uns zappelig, unwohl. Wir fühlen so einen gewissen Druck manchmal. Das Herz ist nicht frei und empfindet keine Liebe und keine Wertschätzung. Die meisten Menschen heutzutage, und dazu gehören auch Menschen in spirituellen Bewegungen, sogar die Hare Krishnas, reagieren jedoch noch nicht, wenn ihre Emotionen ins Wanken gekommen sind. Sie achten, ich meine, von den materiellen orientierten Menschen, die sind Künstler in der Kunst der Verdrängung. Aber sehr oft kann es vorkommen, dass man einfach noch nicht reagiert, wenn man sich unwohl fühlt in den Emotionen. Dann hat es Krishna so eingerichtet, dass eine zweite Signalglocke aufleuchtet. Und das ist, dass plötzlich unser Körper deutliche Anzeichen des Unwohlseins gibt. Man kriegt vielleicht Rückenbeschwerden oder man kriegt rasendes Herzklopfen. Also nervlich ist das nicht mehr so, wie es sein sollte. Und man muss vielleicht in Behandlung gehen und so weiter. Auf alle Fälle gibt es, wenn das Bewusstsein aufgewühlt ist, zunächst einmal ein kleines Signal, was spirituell sehr empfindsame Menschen wahrnehmen können. Aber wenn dieses Signal nicht wahrgenommen wird und man nichts tut, dann verlagert sich das Unwohlsein in den Bereich der Emotionen. Meistens geht es dann in den Energiehaushalt, und schließlich, wenn wir da noch nicht drauf reagieren, dann geht es in den Bereich des Körpers. Ich habe in meiner Vergangenheit einmal einen Bekannten gehabt, der ein Motorrad fuhr. Und ich war damals 14 Jahre alt und fuhr gerne mit ihm hinten auf dem Hintersitz. Und dieser Bekannte war einfach ein Verdrängungskünstler. Der fuhr dann, und wenn bei ihm im Motorrad so ein rotes Licht aufging, das ihm sagte, jetzt musst du bald mal tanken, sonst gibt es, sonst bleiben wir stehen. Dann hat er einfach sein Kaugummi genommen und auf das rote Licht gedrückt, damit ihn das nicht mehr stört. So geht es vielen Menschen so. Wenn die merken, dass irgendwas nicht stimmt und so ein mulmiges Gefühl haben, dann übersehen die das. Selbst es gibt Menschen, die, wenn sie krank werden, also dieses zweite Warnlicht aufleuchten sehen, dass in ihrem Leben etwas nicht stimmt, dass sie auch das noch übersehen. Ich würde zum Übersehen auch zählen, dass man einfach zur materiellen Wissenschaft geht, also zur heutigen Wissenschaft, und sich dann irgendwie so eine super Atomchemiepille reinzieht, die das Symptom kurz lähmt und dämmt, aber nicht die Ursache der Krankheit angeht. So, all das geht aus vom Bewusstsein. Und wenn es, natürlich ist es wichtig manchmal, wenn der Körper so ein schwieriges Signal gibt, dass man da auch auf der körperlichen Ebene vielleicht ein bisschen mithilft und dem Körper einen kleinen Anstoß gibt, sich zu berichtigen. Aber die eigentliche Heilung, die eigentliche Veränderung im Leben muss immer auf der Ebene des Bewusstseins stattfinden. Solange es nicht auf der Ebene des Bewusstseins eine Veränderung gibt, werde ich niemals gesund werden können in meinen Emotionen und auch in meinem physischen Körper. Das Bewusstsein ist der ausschlaggebende Faktor, und dieses Bewusstsein muss durchleuchtet und vertieft sein. So ist es auch in unserem spirituellen Leben. Letztendlich nicht geschickt und intelligent, wenn wir versuchen, die äußeren Umstände zu verändern, um unser Wohlsein und das Gefühl unserer Enge zu beseitigen. Wir müssen auf der Ebene des Bewusstseins anfangen. Gestern hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit Devotees und habe den Devotees auch von meiner Überzeugung erzählt, dass es wichtig ist, wenn man irgendwie so denkt, man muss doch jetzt was machen und so, dass man versteht, diese Unruhe, die einen überkommt, lässt sich auf einer tieferen, auf der Ebene des Bewusstseins am besten lösen, nicht in äußeren Arrangierungen. Und jemand, der einfach nur Zuflucht sucht bei äußeren Arrangierungen, ist wie derjenige, der einfach ein Kaugummi nimmt und die Warnleuchten einfach zuklebt, physisch und oder emotional, diese Warnleuchten. Der Weg des Krishna-Bewusstseins gibt uns einen unglaublich guten Ansatz, weil er uns eigentlich hilft, uns im Bewusstsein zu verändern und im Bewusstsein zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, in unserem Leben Krishna in unser Herz hineinzulassen und uns tatsächlich in Krishna zu vertiefen, dann wird unser Bewusstsein ruhig werden und durchleuchtet. In den Heiligen Schriften wird immer wieder gesagt, dass Krishna sich mit einer Sonne vergleichen lässt. Warum wird dieses Beispiel, und wenn Krishna im Herzen da ist, dann gibt es keine Dunkelheit, keine Illusion. Warum dieses Beispiel? Weil die Sonne hat zwei Eigenschaften. Sie kann durch ihre Strahlen dafür sorgen, dass Licht da ist und Unwissenheit, also Dunkelheit vertrieben wird. Die Sonne kann aber auch durch ihre Strahlen etwas anderes bewerkstelligen. Sie kann einen Ort, der unrein ist, der infiziert ist, vielleicht ist da sind da Bakterien, einfach nur durch ihre Strahlen neutralisieren. So Krishna kann durch seine Anwesenheit in unserem Herzen nicht nur dafür sorgen, dass die Dunkelheit oder die Unwissenheit weggehen. Krishna kann auch dafür sorgen, durch seine transzendentale Gegenwart in unserem Herzen, dass, sagen wir mal, unsere materiellen Wünsche, die immer nach außen gehen, neutralisiert werden und wir auf diese Art und Weise einen Geschmack im spirituellen Leben bekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, materielle Wünsche, die uns immer wieder verstricken mit der Welt, zu beseitigen. Ihr wisst, wenn das mal da ist, diese materiellen Wünsche. Ich will das machen oder ich will das machen oder jene Sache haben. Das ist sehr schwierig, davon frei zu werden, das zu neutralisieren. Aber wenn Krishna im Herzen gegenwärtig ist, wünscht man sich die richtigen Dinge. Man wünscht sich nicht mehr Maya. Das ist so eine schöne Erfahrung im spirituellen Leben. Das ist der Strudel der materiellen Wünsche, die uns immer mit dieser Welt verstricken wollen, hört dann auf, wenn Krishna im Herzen gegenwärtig ist. Erst wird die Unwissenheit beseitigt, aber dann diese Wunschdynamik, die uns immer vielleicht in eine Richtung laufen lässt, die ganz weg von Krishna führen, diese wird neutralisiert. Es gab mal eine sehr interessante, das will ich ein bisschen später bringen. Ich möchte euch jetzt gerne ein Beispiel für Vertiefung geben, was euch ein bisschen motivieren kann vielleicht und inspirieren kann. Ich habe vor 2 Wochen über das Leben Narada Munis sehr intensiv nachgedacht, weil es sehr viel mit der Phase zu tun hat meines spirituellen Lebens, in dem ich jetzt stecke. In diesem Beispiel von Narada Muni geht es eigentlich darum, wie eine Seele sich auf die Wanderschaft macht und zu dem Ziel angelangt, sich in Krishna zu vertiefen. Ich möchte im Anschluss an meine kleine Vorlesung euch ja selber eine Wanderschaft oder spirituelle Reise im Bild zeigen, um euch das ein bisschen verständlicher zu machen und auch vom Feeling her, vom inneren Eindruck her ein bisschen näher zu bringen. Aber hier möchte ich euch zunächst einmal bitten, Narada Munis interessanten Lebenslauf mitzuverfolgen. Er war ja der einzige Sohn einer Brahmanenfrau. Diese Brahmanen war sehr im Dharma verankert, hatte aber ihren Mann schon sehr früh verloren, sodass sie eine Witwe war. Zu einem gewissen Zeitpunkt in Narada Munis Leben hat seine Mutter einmal 4 Sadhus, 4 Heilige beherbergt, von denen er dann den Samen kriegte, den Wunsch, selber sich ganz tief im spirituellen Leben zu beschäftigen. Und eigentlich, als sie dann aufgebrochen waren und sein Vaterhaus verließen, wollte er gleich mit den Sadhus gehen. Er wollte gleich mitkommen. Da war ein bisschen größer als du, Siddhartha. Wie alt bist du jetzt? Ich denke, 7? 8? Ach, ist doch schon so alt. Ja, ja. Gut, also er war ein bisschen älter, vielleicht 9 Jahre, und wollte dann das elterliche Zuhause verlassen und sich auf den Weg machen, um Krishna zu finden. Aber seine Mutter sagte, das geht nicht, du musst zu Hause bleiben, du bist zu jung und außerdem bist du der Einzige, den ich noch habe. Ich habe sonst niemanden. Narada Muni ging also in die Dorfschule bei einem Brahmanen und lernte dort, bis eines Tages sich eine Änderung in seinem ganzen Leben einstellte. Seine Mutter war wie sonst auch immer zur Kuh auf der Weide gegangen, um sie zu melken, war aber an diesem Tag auf dem Heimweg von einer gefährlichen Königskobra überrascht worden, die sie gebissen hatte. Das gibt es in Indien, auch in Vrindavan ist einer meiner Freunde jetzt vor 2 Jahren den Körper verlassen, weil er gebissen wurde von einer solchen Kobra und nicht schnell genug Hilfe kam. Seine Mutter lag tot auf der Weide, als man nach ihr suchte, und als sie nach Hause gebracht wurde auf einer Bahre, war Narada Muni natürlich sehr, sehr traurig. Aber gleichzeitig in seine Tränen hinein mischte sich eine Erkenntnis, dass der Herr, der immer zu seinen Devotis sehr, sehr gnädig und barmherzig ist und immer ihr einen Fortschritt sich wünscht, eine Arrangierung gemacht hatte, die es ihm ermöglichte, seinem Lebensziel näher zu kommen. Er bestattete er also seine Mutter. Was er tat, war, dass er das Haus, in dem seine Mutter und er lebte, als Scheiterhaufen benutzte. Seine Mutter wurde da reingetragen und sie musste jetzt ordentlich verbrannt werden. Also ordentlich meine ich den Regeln entsprechend. Narada Muni tat das und zündete dann das Haus, in dem sie lag, an, worauf alles seine ganzen materielle Zukunft und Vergangenheit ihn verließ. Dann begab er sich auf eine lange Reise und kam schließlich in einem dunklen Wald an, so wird gesagt. Das ist wunderschön, ich habe es gerade gelesen. Und begab sich dort auf, setzte sich zum Meditieren nieder. Er hatte auf dem Weg Lord Shiva getroffen. Lord Shiva hatte ihm das heilige Mantram gegeben, wie Shiva sehr oft in den Leben der Vaishnavas erscheint und ihnen entscheidendes Wissen gibt. So hatte Shiva Narada Muni gesagt, chante Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das ist dein Mantram. Das ist für dich. Und er hatte das dann getan und hatte sich vertieft und bald überkam ihn so ein Gefühl der Liebe, dass Tränen wie ein Fluss aus seinen Augen hervorliefen und er dann in seinem geläuterten Herzen, was durch das Mantram geläutert worden war, tatsächlich den Herrn, dem seine ganze Liebe gehörte, sah. Für einen kurzen Augenblick nur. Dann verließ ihn Krishna und sprach aus der Ferne zu ihm ein paar Texte, die zur Lebensmission von Narada Muni wurden. Ich habe zwei dieser Texte für euch rausgesucht, da ich glaube, dass sie euch auch helfen können, in eurem ganz eigenen Projekt euch innerlich mehr zu vertiefen. Zunächst einmal sprach Krishna darüber, dass er sich seinem Devotee ganz kurz gezeigt hatte, um auf diese Weise die Sehnsucht zu ihm zu erwecken, die Sehnsucht in seinem Herzen, die ihn dann beflügeln sollte, auf dem Flügeln der Sehnsucht in die spirituelle Dimension zu gehen. Übrigens, nach den Bhagavatam hat sich Krishna uns allen wahrscheinlich einmal schon gezeigt. Wisst ihr das? Also Narayani guckt ganz gespannt und dann, also, mal sehen, also was er jetzt. Doch, Narayani, als wir im Mutterleib waren, hat sich Krishna ganz kurz im Mutterleib gezeigt. Bei den meisten, die eine spirituelle Entwicklung haben, und ich denke, einmal, dass diejenigen, die schon spirituelle Einweihungen genommen haben in ihrem Leben, meistens schon sehr entwickelte Seelen sind. Und denen hat sich Krishna ganz kurz im Mutterleib gezeigt, ganz kurzen Darshan gegeben, sodass in ihrem Herzen eine Sehnsucht entstanden ist. Ist euch mal aufgefallen? Wir sind dann aus dem Mutterleib gegangen und haben wahrscheinlich eine ganz normale Kindheit gehabt in den meisten Fällen. Aber irgendwann ist diese unerklärliche Sehnsucht nach etwas Göttlichem in uns rausgebrochen. Ich weiß, als ich 12 Jahre alt war, ich war ein Bandenführer auf der Insel Fehmarn, ein Robin Hood der kleinen Dimension. Da, weiß ich, hatte ich so eine Sehnsucht nach Gott, dass ich mit meinem kleinen roten Fahrrad immer losgezuckelt bin zur Steilküste bei Wolf, so hieß das, glaube ich. Das kann ich jetzt nicht, mit W fing es auf alle Fälle an, die Wulfersteilküste, müsste ich mal fragen, wie das genau heißt. Jedenfalls, da saß ich neben meinem kleinen Fahrrad, hatte mir ein bisschen Proviant mitgenommen und den ganzen Tag habe ich übers Meer geschaut und gedacht, ich werde den Weg der Wolke gehen. Ich werde mich lösen eines Tages und weitergehen in meiner eigenen Entwicklung. Ich bin jetzt noch ein bisschen jung und mein Fahrrad ist zu klein, ist zu zerbrechlich, aber es wird losgehen. Und ich glaube, dass viele Menschen von euch, die dann zum Beispiel mit den Geweihten Krishnas in Kontakt kamen, irgendwann einmal plötzlich erinnert wurden an ihre Sehnsucht und sich das gar nicht erklären konnten. Warum sind wir denn so angezogen? Die sind doch gar nicht reich und die deutsche Gesellschaft hält auch nicht genauso viel von denen wie von ihren, was weiß ich, Politikern oder Unterhaltungsstars und so weiter. Wieso fühle ich mich so angezogen zu dem, was die repräsentieren? Liebe Leute, was da geschehen ist, ist, dass diese Sehnsucht, die erweckt wurde durch einen anfänglichen Darshan, eine anfängliche Sicht Gottes, als man noch im Mutterleib war, ist wieder zum Ausbruch gekommen. Ja, so muss man das sehen, Siddhartha. So, Krishna erklärt also dem Narada Muni, ich habe mich dir jetzt noch einmal gezeigt, damit deine Sehnsucht nach mir stärker wird. Denn je mehr du dich nach mir sehnst, desto schneller wirst du von allen materiellen Wünschen befreit werden. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir Sehnsucht nach Krishna haben, intensiven Wunsch, dann sagen wir zu den materiellen Wünschen, ja, du, das kennen wir schon, aber ich bin jetzt wirklich nicht interessiert. Das ist mir zu langweilig, was du da vorschlägst im Einzelnen. So, jetzt spricht Krishna weiter zu Narada Muni und ich möchte hierüber gerne das vorlesen. In Sanskrit erstmal. Satsevaya dirgayapi yatamayi drida matihi. Matihi heißt Bewusstsein. Hitvad vadyam imang lokam gantamach janatam asi. Wenn ein gottesbewusster Mensch der absoluten Wahrheit dient, auch nur für einige Tage, also ganz kurz, reicht schon, richtet sich seine Intelligenz fest und entschlossen auf mich. Er beschreitet diesen Pfad daher weiter und wird, nachdem er die gegenwärtigen, beklagenswerten materiellen Welten aufgegeben hat, mein Gefährte in der transzendentalen Welt. Hier spricht also Krishna darüber, wenn die Intelligenz einmal wirklich Kontakt mit ihm gemacht hat, ja, dann kann diese Intelligenz nur immer weiter und weiter und weiter gehen, um sich mehr und mehr zu vertiefen. Ich glaube, das ist bei allen spirituellen Menschen der Fall. Die sagen, ich kann gar nicht anders. Meine Intelligenz und meine ganze Aufmerksamkeitsstrom geht einfach in diese Richtung. Natürlich kann man, wenn man ein bisschen, wenn einem das dann unheimlich wird und oder wenn man nicht mehr will, die Bremse einziehen. Das ist möglich. Aber der natürliche Verlauf ist, dass man mehr und mehr sich vertieft. Und Krishna spricht dann von dieser Intelligenz. Er sagt, mir hingegebene Intelligenz. Intelligenz, man könnte das auch übersetzen, das Sanskrit-Wort ist Mati, Aufmerksamkeit. Mati heißt eigentlich mehr so ein bisschen auch Aufmerksamkeit. Mir hingegebene Intelligenz und Aufmerksamkeit kann zu keiner Zeit verloren gehen. Selbst zur Zeit der Schöpfung und auch zur Zeit der Vernichtung wird dein Erinnerungsvermögen durch meine Gnade fortbestehen. Ich möchte euch fragen, alles, was wir in dieser Welt tun, ist doch von sehr, sehr zeitweiliger Natur. Wir können nichts mitnehmen, außer dieses eine Dietmar, dass unsere Intelligenz und unsere Aufmerksamkeit, wenn die auf Krishna gerichtet wird und krishnarisiert wird, das ist ein ewiger Wert, der uns immer begleitet. Das geht nie wieder verloren, wenn diese Aufmerksamkeit einmal Krishna zugewandt worden ist. Ich habe gerade neulich ein sehr kultiviertes Haus besucht mit mittelalterlichen Büsten und war dann sehr, sehr angezogen, ein bisschen mehr über die Antike zu erfahren und habe mir ein Buch ausgeliehen über das Leben von Kleopatra. Und ein bisschen gelesen, wie diese Kleopatra mit unglaublicher Intensität ein Königreich aufgerichtet hat. Aber schon zu ihren Lebzeiten konnte sie es nicht gegenüber der römischen Macht behaupten, also den Römern. Und während ihres Lebzeitens zerbröckelte das schon. Genauso mit Julius Caesar, der ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die Römer haben unter Caesar das ganze europäische Festland bestimmt. Da gab es keine Ausnahme von der Kontrolle, außer Asterix und Obelix, habe ich gehört. Aber sonst waren alle beherrscht. Also, ja, setz dich doch hier, weil später wirst du auch Vorlesungen geben, dann kannst du schon mal das Gefühl sozusagen auskosten. Bleib mal da, und gib mal ein bisschen Gemeinschaft. Nicht? Also, und dieser Caesar, der dermaßen einflussreich war und ein unglaublich gewiefter Feldherr, hat auch schon während seines Lebens, also er ist ja dann ermordet worden von den Leuten, die gegen ihn protestiert haben, alles verloren. Du kannst in dieser Welt nichts Bleibendes aufbauen, selbst wenn du Bagda Julius Caesar heißt oder Bagdin Kleopatra. Es geht nicht. Nur eines kannst du mitnehmen, wenn du deine Matihi heißt Aufmerksamkeit auf Krishna gerichtet hast und dich da vertieft hast, dann hast du einen Geschmack der Ewigkeit gemacht, der in deinem Herzen bleibt. Liebe Devotees und liebe Skeptiker, macht möglichst viele Geschmäcker der Ewigkeit in eurem Leben. Möglichst viel sollten wir die materielle Ebene, und sei es nur für kurze Zeit, wie Krishna sagt, durchstoßen und uns vertiefen in den göttlichen Herrn und so weiter. Ja, ich möchte dann zum Schluss noch sagen, etwas, was einem sehr, sehr hilft, sich zu vertiefen auf dem Wege, ist gute Gemeinschaft. Ich habe hier in diesem tollen Aufsatz in diesem tollen Stecksteller aus der Mahabharata ein sehr rührendes Zitat gefunden. Nachdem die Pandavas durch einen üblen Würfeltrick von ihr Königreich verloren hatten, wurden sie ja in die Einsamkeit verbannt. Also an dem Tag, als sie diese Prinzen, denen eigentlich die ganze Weltherrschaft zustand, verbannt wurden, lief eine Woge des Kummers durch das Königreich. Und die Siddhartha, du schaffst es noch. Einfach noch ein bisschen ruhig und entspannt sein. Ich bin gleich fertig. Dann sehen wir dir es. Also gerade noch ein bisschen den Geist kontrollieren, dann geht's. So, als die Pandavas jetzt das Königreich verließen, kamen die Bürger des Staates zu ihnen hin und sprachen mit ihnen Worte der Zuneigung und sprachen mit ihnen über die Vorteile von guter Gemeinschaft. Sie sagten, bitte hört auf, geht noch nicht in die Verbannung. Hört uns nur 5 Sätze lang zu. Wir wollen euch etwas sagen. Hört zu, wie wir die Vorteile beschreiben, die man durch gute Gemeinschaft bekommt. Und hört auch genau zu, wie wir die Nachteile beschreiben, die man durch schlechte Gemeinschaft erhält. Genauso wie ein Tuch, Wasser und die Sesamsamen den Duft von Blumen annehmen, mit denen sie Gemeinschaft haben. So nimmt man auch die Eigenschaften an von den Menschen, mit denen man umgeht. Wenn du eine Blume auf ein Tuch legst und danach das Tuch so ein bisschen beriechst, dann merkst du, der Geschmack, sagt man auf Schweizerdeutsch, der Geruch der Blume hängt in dem Tuch. Nicht? So ist es auch, wenn du einfach gute Gemeinschaft pflegst, dann wird die feinstoffliche Wirkung der Gemeinschaft dir noch im Herzen nachhängen. Das bleibt da. Wenn man Gemeinschaft hat mit Dummköpfen, wird man verstrickt werden in Täuschungen. Und wenn man Gemeinschaft hat mit Sadhus, mit heiligen Menschen, wird im Herzen die Tugend entstehen. Wenn man mit sinnvollen Menschen Gemeinschaft hat, das heißt, sie nur sieht, sie anfasst oder irgendwas mit ihnen zu tun hat, wird der Geist langsam an Reinheit verlieren. Gemeinschaft mit niedrigen, also Gemeinschaft mit gemeinen Menschen macht die Intelligenz gemein. Und Gemeinschaft mit gewöhnlichen Menschen macht die Intelligenz gewöhnlich. Vorsicht vorm TV, da hat man viel Gemeinschaft mit gewöhnlichen Menschen. Und Gemeinschaft mit dem Besten der Seelen macht die Intelligenz scharf und rein. So. Deswegen, weil ihr fünf Pandavas so wunderbare Eigenschaften haben, haben wir, die Bürger des Staates, beschlossen, zu unserem Gunsten mit euch in den Wald zu ziehen und dort mit euch zusammenzuleben. Hare Krishna. Das ist unsere Entscheidung. Niemand bringt uns davon ab. Haribol. Das erinnert uns sehr an die Sätze, die die Bürger von Ayodhya sprachen, als Rama damals verbannt wurde in den Wald und die dann zusammen mit Lord Rama den dunklen, unwirtlichen Wald ihrer gemütlichen Hauptstadt vorzogen. So, das ist ein Beispiel, wie wir von Bürgern der vor 5000 Jahren, die darüber sprechen, wie sehr sie sich Gemeinschaft wünschen, um ihren Geist zu erläutern und zu reinigen und wie egal ihnen angesichts dessen bequeme und gemütliche Umstände sind. Ja, Hare Krishna. Wenn wir über Gemeinschaft sprechen, haben wir meines Erachtens in unserer Bewegung immer die direkte Gemeinschaft mit Devotees besprochen. Ich habe aber noch zusätzlich etwas dazu zu sagen. Ich denke, wenn man richtig Gemeinschaft pflegen sollte, kann man auch in den Heiligen Schriften lesen und mit den großen Weisen wie Shukadev Goswami, den Sprechern dieser Heiligen Schriften, Gemeinschaft haben, indem man die Schriften liest. Oder, wenn wir über Gemeinschaft sprechen, sollten wir auch wissen, wie wir jetzt schon die Gemeinschaft mit Krishna pflegen können, in deren Gemeinschaft unser Bewusstsein viel einfacher vertieft wird als ohne. Und da habe ich noch ein Zitat und dann bin ich ans Ende gekommen. O allmächtiger Herr, sagt Rupa Goswami, nun, wo wir deine Devotees geworden sind, haben deine heiligen Namen voller Zuneigung ein freudvolles Festival in unserem Mund geschaffen. O Krishna, der Glanz, der von deinem Körper ausgeht und wie eine dunkle Regenwolke ist, ist das die schwarze Schminke um unsere Augen geworden. Und die Musik deiner Flöte ist zum Schmuckstück unserer Ohren geworden. Materielle Wünsche sind jetzt einfach nicht mehr anziehend für uns. Meine lieben Devotees, liebe Freunde, liebe Skeptiker, lasst uns irgendwie Gemeinschaft mit Krishna pflegen, durch seine heiligen Namen, durch die Gemeinschaft mit seinen Devotees, die nichts anderes im Herzen haben als Krishna. Und lasst uns so erleben, wie unser Bewusstsein sich von den materiellen Dingen automatisch zurückzieht und angezogen wird mit großer Dynamik in den Ozean der Krishna-Bhava, der Krishna-Liebe. Hare Krishna. Das ist, was ich euch heute gerne sagen möchte. Ich hoffe, dass ein paar relevante Stellen für den einen oder anderen da drin war und dass ihr nicht vor Langeweile gestorben seid. Ich möchte jetzt eine ganz kleine Kunstpause einlegen von deutschen 5 Minuten und dann mit euch auf die Pilgerreise gehen die mein Leben sehr geprägt hat, nämlich die Reise nach Muktinath. Das liegt, wird im Mahabharata erwähnt als eines der ganz wichtigen Orte, wo ein Mensch in seinem Leben hinpilgern sollte. Und ich werde euch das ermöglichen durch die Dias. Alles Liebe und Gute. Wir bereiten das jetzt mal vor. Und danach dann, nach der Dia-Show, ist ein offenes Forum, dass man Gemeinschaft miteinander pflegen kann, miteinander sprechen kann und so weiter. Hare Krishna, ich werde noch die 5 Minuten gerade das alles vorbereiten hier, dann geht's weiter. Und auch die Kinder, jetzt geht's gleich los mit den Dias und dann kann man aufatmen. Hare Krishna.